Am Studio ist den Andreas König von der ASBL Anonym Glücksspieler. Guten Mittag, Herr König.
Guten Mittag und merci für die Invitation.
Ja, und ich finde, er ist immer viergestalt von ausgespielt an Game Over. Und wir sind bei ASBL Anonym Glücksspieler. Wie steht das zusammen?
Ja, okay. Die ASBL heißt Anonym Glücksspieler und die geht seit 15 Jahren an. Ausgespielt an Game Over sind Berodungsstellen. An Berodungsstellen ausgespielt, das 2010 könnte genannt, 2017 dann Game Over als speziellen Bereich für problematische Mediennutzung.
Seit 15 Jahren wieder so. Wie viele Menschen sind dann zu Lützburg betroffen, also süchtig nur spielen, global gesehen?
Ja, also es gibt nicht konkret Zahlen für Lützburg, mehr Zahlen vom Ausland, von der Belgisch, von Frankreich, von Deutschland, da sind immer zwischen 1,2 und 1,9%.
Ja.
Und teilschen immer ungefähr pathologische Glücksspieler, das heißt süchtig, und dann halschen Problemspieler, sie haben schon Probleme am Leben, damit wir erfüllen noch nicht ganz Kriterien für eine Sucht. Und wenn ihr das sogar ganz konservativ dann rufrechnet für Lützburg, dann muss man von 5.000 betraf Personen an, ob man es 2.000 süchtig hinausgehen.
Das sind da ja aber schon.
Das sind ein paar, ja.
Mhm. Schön, nun, dass die Monster Javalo bei ihr schmellen, die selber betroffen sind, oder wie meldet sich da bei ihr?
Also, muss ich so, am Glücksspielbereich sind es schon, Majorität sind schon Glücksspieler, die sich melden, mehr. 80% ob massiven Druck von der Familie oder vom Partner.
Ja, mhm. Ja. Im meisten Sinne vielleicht auch Partner, Familie, die bei ihr ist, Uri, da seht, wir wissen nicht, wie war.
Genau, hier so sind doch Partner oder Familienangehörigen, die, es geht nicht immer just darum, den Spieler an Berodung oder Therapie zu kriegen, mehr auch hier so für sie selbst, für sich besser aufzugrenzen, für mit dem Spieler umzugehen besser, bisschen Selbstschutz, Stressmanagement, weil sie auch immens betroffen sind. Also wenn sie zum Beispiel Fährten, sie können Leute nicht mehr zuhören oder Ausgaben für keiner machen, dann hast du ja auch immensen Stress für sie auch.
Ja, wenig geht das da kritisch. Wenig erkenne ich dann, dass ich zum Beispiel selber oder einen, den ich gut kenne oder mein Partner, süchtig als Nom spielen.
Also, die kurze Antwort am Suchtbereich ist immer, wenn es ohne nicht mehr geht.
Ja.
Ich schütze ein bisschen auf Deutsch. Wenn man es ein bisschen ausführlicher anschaut, fängt es meistens an, wenn man merkt, die eigenen Versuche, das zu kontrollieren und einzuschränken, die funktionieren einfach nicht mehr. Es wird immer mehr, die Gedanken kreisen immer mehr um das Spielen, auch dann, wenn man nicht kann. Man guckt, wie man möglichst viele Gelegenheiten bekommt zu spielen. Man lügt auch darüber, wo man ist. Also das Schwierige ist, für die Familie und Angehörigen zu erkennen, weil die sind total gute Schauspieler, auch Glücksspieler. Ne? Die haben die besten Ausreden, warum sie denn jetzt länger arbeiten müssen oder dies und jenes noch erledigen müssen, wenn sie eigentlich spielen gehen wollen. Dann fehlt plötzlich Geld, am 10. vom Monat ist nichts mehr auf dem Konto, da wird sich Geld geliehen. Also wenn man merkt, einer verdient eigentlich, das hat ein Angestelltenverhältnis, müsste eigentlich Geld haben, aber hat trotzdem keins und leiht sich öfter, das ist von außen auch ein Zeichen, wo man merkt, da könnte was Problematisches sein. Man selbst merkt, wenn man immer nervöser und gereizter wird, wenn man keine Gelegenheit hat zu spielen. Wenn man vor allen Dingen dann spielt, wenn man negative Emotionszustände hat und nicht so richtig weiß, wie man anders damit umgehen kann und sich sozusagen dann ablenken, die zur Seite schieben will und es einem dann nur noch mit dem Spielen gut oder zumindest besser geht.
Mhm. Kann dann ein Mensch da dran geroden oder muss ich schon ein Spieler Natur sein?
Ja, also diese Suchtpersönlichkeit in dem Sinne würde ich sagen, würde ich eher verneinen. In dem Bereich grundsätzlich kann es da jeden betreffen. Also betrifft es im Grunde genommen alle sozialen Schichten auch. Wir haben also durchaus auch Juristen, Staatsbeamte in Führungspositionen. Aber man muss schon sagen, ein Großteil aktuell bei den Klienten ist dann eher im Automatenspielerbereich und da ist dann eher sozioökonomisch das niedrigere Bevölkerungsschichten, die man so einstuft, wie man so ist mal unschön politisch inkorrekt vielleicht sagt. Und man muss auch sagen, hier wie im Ausland ist in dem Bereich der Anteil von Migranten, die betroffen sind, größer, aber nicht so, dass man sagen kann, die sind gefährdet und die anderen nicht.
Mhm.
Das ist schon relativ klar, es verteilt sich durch alle Schichten und ja.
Glücksspieler, das geht ja wirklich von, also das heißt Wette machen, das heißt, ich weiß nicht, für russische Roulette zu spielen, also alles, was diese Spieler kann vorstellen. Wir kommen da auf den Internet zu schwätzen, Computerspieler, und da hast du ja etwas Schlimmes, du kann Klientel auch ganz jung sein.
Ja, das ist in der Tat was, was uns zunehmend Sorgen macht, weil neben Sachen, die es schon immer im Netz gab, also zunehmend im Grunde genommen alle Angebote dahin wandern. Sportwetten spielen, also das, man kann auf chinesischen Webseiten auf ein Spiel von Diddleng wetten. Ja, es, da gibt es im Grunde genommen alles. Und das macht uns zunehmend Sorgen. Also die Kollegen von der Uni Mainz haben da auch jetzt festgestellt, dass es da bei Jugendlichen immer mehr Problemspieler gibt und dass diejenigen, also wenn man unterscheidet, nicht problematische, problematische Spieler sind diejenigen, die problematisch spielen, unter den Jugendlichen bevorzugen eindeutig die Online-Spiele. Mhm. Und da fängt es halt früh an. Nur eine Anekdote, ich war mal auf einer Glücksspielkonferenz und auf dem Flughafen spielt ein kleines Mädchen 8, 9 Jahre so eine Online- oder so eine Slot-Machine auf dem Tablet. Der Vater sagt, wir müssen jetzt zum Flugzeug, und das Mädel sagt, oh Daddy, I can't wait until I can play the real thing. Also ich kann nicht erwarten, bis ich an der richtigen Maschine spielen kann. Ne? Ja. Und das sind Dinge, die uns ein bisschen Sorgen machen, dass die Online-Angebote immer mehr auch auf Jugendliche abzielen, dass auch in den Play Store und so weiter man auf dem Handy Glücksspiel Apps im Grunde genommen installieren kann, oft auf dieser sogenannten Free-to-Play-Basis, ne? Aber dann nach einer Weile geht es dann halt nicht weiter. Die nutzen halt sehr, sehr schlau die Algorithmen. Oder die Algorithmen werden sehr, sehr schlau quasi live modifiziert, dass man genau weiß, was kann ich diesem einen Menschen dann zumuten. Am Anfang wird man überzufällig häufig gewinnen, ne? Dass man sozusagen Blut leckt. Ja? Und dann wird geguckt, was kann ich dem zumuten, was ist der richtige Zeitpunkt, um dieser Person vorzuschlagen, dass es jetzt ein neues Spiel nur noch gegen 50 Cent gibt und so weiter. Ja? Im Glücksspielbereich wie auch bei Handyspielen ist es genauso. Am Anfang ist es frei, ne? Und dann wird zunehmend genau dann, wenn der richtige Moment erreicht ist, sozusagen für diese Person, weil man alle Daten live sammelt, von der das Angebot gemacht. Und das ist natürlich sehr schlau und für Jugendliche auch schwer zu durchschauen, auch für Eltern. Mhm. Manchmal, ne? Ist ja free to play, kostet ja nichts. Mhm. Eben nicht. Das Geld wird mit Daten und mit den In-App-Käufen gemacht.
Mhm. Ja, schätze weiter, du drüber, weil es gewohr am September eine Konferenz, wo der invitiert hat, und ob die kommen wir geschwind zu schwätzen. Bei uns im Studio Asten Andreas König von der ASBL, anonym Glücksspieler von der Betreuung dann ausgespielt a Game Over. Wir hatten von der Konferenz angefangen zu schwätzen für den 15. Anniversaire, war die mit der Überschrift Spielste. Könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, wie das dann da gegangen?
Also zum einen wollten wir natürlich ein Stück weit feiern, die 15 Jahre. Zum anderen ging es auch darum, noch mal ein bisschen auf das Glücksspiel-Thema aufmerksam zu machen, weil wir glauben und merken, dass es immer noch ein bisschen ein Tabuthema im Land. Es wird selten drüber gesprochen. In dem Bereich ist auch international, also ist auch die Schamproblematik sehr hoch. Also ein kleiner Teil der Betroffenen, viel, viel kleiner als bei anderen Störungen, psychischen Störungen, meldet sich überhaupt und sucht Hilfe. Ne?
Ah ja.
Ja, also die Schamproblematik ist da hoch. Ich glaube, hier im Land vielleicht noch ein bisschen höher, als ich es von anderswo kenne. Und insofern wollten wir ein bisschen aufmerksam drauf machen und auch eine Gelegenheit, eine Plattform bieten, weil war ja größtenteils an Professionelle aus dem edukativen, sozialen, medizinischen Bereich gerichtet, dass man auch eine Plattform hat, wo man sich ein bisschen mehr vernetzen kann und drüber reden kann. Inhaltlich haben wir zum einen mal damit angefangen zu überlegen, wie kann man denn ein Hilfesystem in einem Land aufbauen, und hatten als Beispiel den Hartmut Görgen vom Fachverband Glücksspielsucht in Deutschland, der so skizziert hat, wie war die Entwicklung, und das war sehr, sehr spannend, weil da hat man auch die Problematik lange massiv unterschätzt, weil es keine spezialisierten Anlaufstellen gab und die allgemeinen Suchtberatungsstellen, Psychotherapeuten, die haben es oft nicht erkannt, es wurde nicht darüber gesprochen, und auch wir haben bei uns uns in der Praxis öfter die Erfahrung, dass Leute zu uns kommen und sagen, ich bin noch wegen einer Angststörung in einer psychiatrischen Behandlung, aber mein Psychiater weiß nichts davon. Also ich möchte keine Schweigepflichtentbindung unterschreiben. Ja? Der darf nicht wissen, dass ich Glücksspielprobleme habe. Ja? Da haben wir mal geschaut, wie kann man so ein Hilfssystem aufbauen. Und das war ganz spannend, wie in Deutschland teilweise erst durch Gerichtsentscheidungen was ins Laufen gekommen ist und wie man erst gemerkt hat, nachdem die Angebote da waren, dass plötzlich die Anfragen kamen. Mhm, dann hat Luc Reding vom Justizministerium über die rechtlichen Rahmenbedingungen in Luxemburg gesprochen, die im Grunde genommen relativ klar sind, wo man sagen muss, es hapert halt ein bisschen dann an der Kontrolle von manchen Sachen, also Stichwort auch illegale Automaten in Cafés und so weiter. Und die Möglichkeiten einfach bei Online-Angeboten sind natürlich nicht sonderlich groß auf nationaler Ebene. Mhm, genau. Dann hatten wir Peter Karas, das war mein Vorgänger in der Beratungsstelle, und Monika Vogelgesang, die Chefärztin von der Klinik in Münchwies, also die, wo die meisten Patienten in dem Bereich in ganz Deutschland haben und die längste Erfahrung. Und die haben so ein bisschen über die geschlechtsspezifischen Unterschiede gesprochen. Ne? Was sind so die Hintergründe bei Frauen und was sind so bei Männern für Männlichkeitsvorstellungen und Ideale da, die es ein bisschen schwieriger machen, dann auszusteigen. Und danach hat der Tobias Heyer von der Uni Bremen über die Gefährdung im Glücksspielbereich für Jugendliche gesprochen und da auch so ein bisschen den Brückenschlag zum Gaming-Bereich gemacht, wo es auch bemerkenswerte Entwicklungen gibt, zum Beispiel bei E-Sports, was jetzt hier ja auch immer mehr ein Thema wird. Das ist schon längst entdeckt worden von Wettbüros, ne? Also wo sie auf E-Sports, auf die Jugendlichen, die spielen da, auch wetten können, Wetten abschließen können, ne? Und wo die Bereiche sich immer stärker vermischen miteinander, also das Gaming und das Gambling. Ne? Mhm. Genau. Und zuletzt war Professor Braus, der ist der ärztliche Direktor von den Helios-Kliniken in Wiesbaden. Der hat nochmal so ein bisschen auf eine Metaebene eingeladen, um mal anzuschauen, wie ist so insgesamt die ganze digitale Entwicklung und Dinge wie, dass die Gaming-Industrie 10-mal so viel Umsätze macht wie die Pharmaindustrie weltweit. Und hat noch ein bisschen dann auf altersspezifische Aspekte bei der Mediennutzung geschaut, vor allen Dingen im Kleinkind- und Kindesalter, wo man auf die Idee hat, man kann nicht früh genug anfangen, muss fördern. Und man, wenn man halt mal in die Forschung schaut, eher sieht, das bringt eigentlich so gut wie nichts im jüngeren Alter. Dafür bringt es öfter Nachteile. Also die Vorteile, die man sich verspricht, sind da im Kindesalter eigentlich kaum da, weil es einfach nicht zu dem neuronalen Entwicklungsstand passt und zu den Bedürfnissen, die gerade da sind, um Dinge zu lernen. Also Sprache lernt man eingangs eben in der direkten Interaktion mit anderen. Man braucht den Blickkontakt und so weiter. Mhm. Genau.
Computersucht, wie der gesagt hat, eben mit den Spielern, die es da gibt, das geht aber auch nach von, ich soll mal einfach, topischem Scrollen durch Internetseiten. Was für Unterschiede gibt es dann bei der Computersucht?
Mhm. Also wenn man von Computer spricht, muss man zu 99,9% mittlerweile wohl Internetsucht sprechen. Da muss man sagen, also wir haben ja schon das Computerspielen angesprochen. Mhm. Es gibt sowohl als Offline- und Online-Variante, und das ist die Gaming-Disorder ist die einzige Form, die von der Weltgesundheitsorganisation als eigenes Krankheitsbild anerkannt ist mittlerweile. Die ist ja anerkannt worden. Also das System tritt erst 2022 in Kraft, man lässt sich da ein bisschen Zeit, weil da auch viel geändert wird und quasi Software umgestellt werden muss. Man muss also noch ein bisschen warten, was die Abrechnungsfähigkeit belangt, ja, mit den Krankenkassen so. Aber neben der Computerspielsucht ist man sich eigentlich schon einig in Forschung und Praxis, dass auch andere Formen, auch wenn sie nicht so klar abgrenzbar sind, die Schwelle zu einem Krankheitswert überschreiten können. Und das ist in der Regel, sind es Dinge wie Sex, Online-Sex und Pornosucht, das ist ein sehr weites Spektrum. Also es geht von einvernehmlichem Cybersex über exzessives Masturbieren bis zum stundenlangen täglichen Sammeln auf der Suche nach dem perfekten Bild. Mhm. Also sehr, sehr heterogen. Dann natürlich Social Media, das ist der zweite große Problembereich, wo dann eher auch die Mädels die Probleme haben. Aber es gibt auch Phänomene, wie, ja, man könnte so sagen, so eine Informationssammelsucht. Also wie gesagt, nicht als psychiatrisch, klinisch-psychologischer Fachterminus, aber wo Menschen wirklich Stunden und Stunden täglich damit verbringen, entweder Informationen zu suchen und sich im Tausenden verlieren oder Informationen sammeln, Zehntausende von MP3s sammeln, die sie nie mehr hören können und so weiter. Ne? Mhm. Das sind so die großen Bereiche, die man da unterscheidet.
Mhm. Ja, oder was du bitte kann hun eben aus der noch so Cybermobbing, da dass du dann noch ein gefeiert volle Stoff hun, ne?
Das ist natürlich mit einem Gefahrenbereich, im Suchtbereich, klammern wir es jetzt ein bisschen aus in unserer Arbeit. Natürlich spielt es auch eine große Rolle. Also je mehr Zeit man verbringt und je nachdem, wo man es verbringt, gerade im Social-Media-Bereich, kann es natürlich auch sein, dass man da die Gefahr, dem ausgesetzt zu sein, deutlich erhöht. Insbesondere dann, wenn es einem eh schon nicht gut ist, man vielleicht im echten Leben sozial nicht so gut den Anschluss findet und eben die Social-Media-Nutzung als aus dem Motiv heraus macht, dass man eben Verbindung mit anderen findet und sein Selbstwert zu peppen, der irgendwo angeschlagen ist, dann wird es halt besonders gefährlich, dass das eben eher nach hinten losgeht.
Mhm. Ich habe viel darüber gefragt, weniger das kritisch bei Spieler zum Beispiel, wenn einem ja, Karimo als Sue verspielt gehen, wen ist dann hei, wo eben sich bei ihr soll melden?
Ja, auch da die Antwort, wenn es ohne nicht mehr geht. Ich, ja. Also erstmal muss man sagen, man darf die viele Zeit, die teilweise gerade bei Jungs, wenn die dann 14, 15, 16 sind und Spaß haben daran, die würde ich alleine nicht als Kriterium nehmen. Das ist wichtig. Also ein passionierter Gamer ist kein Süchtiger. Da müssen andere Sachen hinzukommen. Schwierig wird es halt gerade dann, wenn... Also das Exzessive spielt schon eine Rolle, es muss viel Zeit sein, aber schwierig wird es eben dann, wenn aufgrund des Spielens andere Lebensbereiche vernachlässigt werden und das Spielen so eine Priorität einfach im Leben bekommt und wichtiger ist als alles andere, sodass man eben entweder im Leistungsbereich oder bei der Gesundheit oder im sozialen Bereich Dinge vernachlässigt. Also man präferiert dann immer mehr die Online-Kontakte, hat immer mehr Konflikte dann auch mit den Eltern oder auch mit Freund, Freundin um die Medienzeit. Man fliegt aus dem Fußballverein, weil man zum Training nicht mehr kommt und so weiter. Wir haben Leute, die morgens eher noch eine Weile Facebook oder spielen oder Facebook-Profile updaten und die Zähne nicht putzen und so weiter. Ah. Das sind dann die wichtigsten Sachen.
Okay, da werden jetzt einige Eltern sehr hellhörig. Wir schwätzen aber da weiter. Ja, was soll ich da machen? Soll ich den Kanzler den Computer aus dem Grab holen? Was Folge von dieser Sucht können sehen? Auch das schwätzen wir nur im Journal. Und das mit Andreas König von der ASBL, anonym Glücksspieler, von der Berodungsplätzen ausgespielt an Game Over. Ja, man hat viel darüber geschwärzt, wen ich erkennen kann, dass ich vielleicht mal mein Chagrin machen immer kann, wenn nicht viel um Computer oder um Internet ist. Was meinst du da? Einfach Computer aus, auf fertig?
wahrscheinlich wird es damit am ehesten noch verschlimmert.
Ja.
Meistens ist es ja so, dass sich so langsam das aufbaut und drüber geschimpft wird und sich das so mit der Zeit immer stärker polarisiert. Ne? Also der Jugendliche, der für den es immer wichtiger ist und der sich immer mehr verteidigen muss, was denn die guten Sachen dran sind und die Eltern, die immer mehr drüber schimpfen und mit der Zeit vielleicht auch nichts Gutes mehr, meistens am jungen Mann dann sehen. Und wichtig ist es da, erstmal überhaupt in Kontakt zu bleiben, weil die Polarisierung, die nimmt so ein bisschen die gemeinsame Basis, auf der man überhaupt miteinander reden kann. Ne? Also Interesse zeigen ist mal das Erste und schauen, was wird da überhaupt gespielt. Und auch mal gucken, worin muss man eigentlich gut sein, denn da muss man auch einiges können. Also es gibt ja durchaus Firmen, die auch bei erfolgreichen Gamern ihren Nachwuchs rekrutieren. Ne? Da muss man schon einiges können teilweise und das auch mal schätzen und nicht nur das Schlechte daran sehen. Wichtig ist, wenn immer möglich, auch zeitig anzufangen, also das einfach mal neueste iPhone kaufen, am besten mit 10 oder 11 in die Hand drücken und machen lassen und die werden es schon hinkriegen, das ist halt der falsche Weg, also diese Begleitung hin zu einer regulierten Nutzung, die muss möglichst früh anfangen. Und es sollte auch möglichst klare Regeln dann eben zu Hause geben, damit man auch merkt, okay, es gibt Zeiten, da geht das, da ist das erlaubt und es gibt Zeiten, da ist es nicht erlaubt. ja, was man auch noch tun kann und sollte, ist Alternativangebote machen, möglichst attraktive, ne, damit eben auch überhaupt was da ist. Das ist natürlich nicht leicht, weil die Dinger sind hochattraktiv, ja. Mhm. Und das dauert eben, was zu finden. Das muss nicht immer gemeinsam mit den Eltern sein. Es kann auch etwas sein, wo man das Kind mit anderen Freunden hinbringt und so weiter. Man muss als Eltern auch aushalten, oder man muss als Eltern aushalten, dass die Kinder Langeweile aushalten müssen mal.
Ja, diese Langeweile.
Genau, also bei der Langeweile, das ist ja der erste Grund, ne? Ich weiß nicht, was ich sonst tun muss. Mhm, ne? Aber Langeweile ist halt auch wichtig. Langeweile ist die Mutter der Kreativität, heißt so schön. Und da ist natürlich was dran. Und da muss man auch mal schauen, was ist das für eine Langeweile? Ist das Kind vielleicht ansonsten völlig unterfordert? Also fehlt insgesamt die Stimulation? Oder ist es eher so eine existenzielle Langeweile, wo man so die eigenen Werte noch nicht so für sich geklärt hat, die eigentlich gar keine richtigen Ziele hat und mal schauen kann, was könnte mir noch wichtig sein im Leben, wo könnte es hingehen, was könnte so eine Richtung für mich sein. Ne? Das sind Gespräche, die dann halt geführt werden sollen. Ne? Und im Großen und Ganzen geht es ja eher um eine regulierte und balancierte Nutzung. Also es geht nicht darum, die Spiele aus dem Leben zu verbannen, sondern eine Balance mit anderen Lebensbereichen, eine gesunde herzustellen.
Mit der ausgespielten Game Over, du bietest dir dann noch Hilfe und was genehmer dir dann?
Also ausgespielt ist ein bisschen älter. Das war eigentlich sozusagen nur eine Beratungsstelle oder ambulante Therapieeinrichtung, die sich um den Bereich pathologisches Glücksspiel gekümmert hat. Da kamen auch immer mehr Leute aus dem Medienbereich. Zuerst waren es halt Glücksspiele online, dann kamen so World of Warcraft und diese Geschichten, dann kamen die Computerspieler so langsam dazu. Nebenher gab es auch immer mal wieder Klienten aus dem Sex-Pornosucht-Bereich oder Kaufsucht, sehr selten. Aber im Großen und Ganzen war das sozusagen die Anlaufstelle für exzessive Verhaltensweisen, Verhaltenssüchte. Ja? Und dann ist dieser Medienbereich immer größer geworden. Und wir haben ein Projekt gestartet, das eigentlich ein Sensibilisierungsprojekt gedacht war, gefördert durch die Oeuvre, wo wir ganz froh drum waren. Und das hat anscheinend auch Wellen geschlagen und eine gute Resonanz gehabt, sodass dann irgendwann die Idee war, da einen eigenständigen Arbeitsbereich draus zu machen. Und so wurde dann Game Over gegründet. War ein bisschen eine heikle Phase für uns, weil in der Zeit die Finanzierung von der Oeuvre für den Glücksspielbereich wegfiel. Auf der anderen Seite hat dann das Menge, also das Ministère de l'Education, eine Förderung für den Medienbereich uns gegeben, dass es sozusagen weitergehen konnte. Und jetzt haben wir das als eigenständigen Arbeitsbereich etabliert und das ist ein bisschen niederschwelliger zum einen. Also da kann man auch hinkommen, wenn man einfach mal wissen will, ist es bei uns schon schlimm? Wie kann ich mit den Kindern reden? Wie können wir das zu Hause besser machen? Zusätzlich kam dann noch so mehr die Prävention dazu und auch Weiterbildung im Lehrerbereich, Erzieher und so weiter. Ne? Also dass jetzt der Einsatzgebiet heterogener ist, aber dann spezifisch für den Medienbereich. Das ist Game Over und offiziell gibt es die halt erst seit 2017.
Okay, einfach mal dir schon Kontakt kommen, wenn ihr selber einen froh hat oder möchtet ihr das Chagrin, da rief ihr noch bei ihr schon.
Genau, anrufen, manchmal ist es per E-Mail einfacher, wenn gerade Hektik ist, wir in Gesprächen drin sind und so weiter, dann kann man sich einfach melden, wir rufen dann notfalls zurück, also auch ruhig Nachricht auf dem AB hinterlassen, wir rufen auch tatsächlich zurück dann schauen wir mal. Ne? Manchmal kann man telefonisch Kleinigkeiten klären, dann gibt es vielleicht ein Erstgespräch, wo man mal klärt, wo es überhaupt hingehen soll. Manchmal reicht es schon, manchmal geht es weiter.
Gut. Kommen wir noch ein bisschen auf erst zu schwätzen. Herr König, wie seht ihr dann du hinkommen bei der SBL Anonym Glücksspieler?
Kann ich auch immer plötzlich switchen. Ja, am Anfang Zufall. Ich habe nirgend Menge Arbeit in der Forschung schon immer parallel auch praktisch-therapeutisch geschafft. Und sind ja über die Forschung hingekommen, als Menge Zeit, ob dann die Lötzburg vorbei war. Und ich habe angefangen, an verschiedenen Servicen zu schaffen. An Hundern vom Kollegen André Melzer herren, dass es da eine Berodungsstelle gibt, wo ich am Anfang Expertisen kombinieren kann. Also Medien, ich hatte zum Deal auch an der Medienforschung etwas gemacht, an der GoFalt mit Personen mit Medienproblemen geschafft. Ne? Und da sind die zwei Sachen zusammengekommen. Ich hatte dann anfangs am Conseil und am Benevolat ein bisschen Freelance mit geschafft, hat das dann immer Megan an 2017 an Schönstand Ledung geholt.
Gut, und was gefällt dir dabei, dass er arbeitest?
Also ich fand ein immens flott, wie heterogen das. Also auf der einen Seite kann ich individuell mit Menschen schaffen, ihnen helfen, dann ganz individuelle Lesungen zu fahren. Auf der anderen Seite muss ich noch viel konzeptuell schaffen, dann im Präventionsbereich oder im Bereich von der Formation. Und das ist auch schön, dass es also das zukunftsfähig das gekommen für zu bleiben. Und es gibt immer neue Development da, vor allem dann am Medienbereich, dass man über die nächsten Jahre auf alle Fälle immer viel zu tun hat, auch immer als selbst dann weiterbilden müssen. Ne? Das natürlich bleibt immer spannend, ja.
Aber wenn der mal nicht schafft, was macht er dann an ihrer Freizeit?
Wenn ich Freizeit habe, dann hole ich gerne etwas mit der Familie, mit den Kindern. Ich verbringe gerne Zeit in der Natur, wandern zum Beispiel, dann, wenn ich am Moment sind ich noch dabei, ein Haus zu sanieren. Handwerken mache ich auch ganz gerne, weil par rapport zu der, zum Job, sei denn da ein bisschen mehr sehr die Resultate von der Arbeit. Mhm. Und wenn ich rum soll Zeit haben, dann gebe ich gerne mehr Musik machen. Ich hatte vier noch Gitarre gespielt in einer Band. Und vielleicht hast du vier auch mal rum Zeit.
Einmal ja Musik dann, da das so gut Stichwort. Musik, was tut der Ruck? Gespielt oder?
Ja, sei denn ein bisschen. Am Radio sei denn nicht.
Doch, das ist ja wild.
Ja, okay. Ja, genau, am Rock-Hard-Rock-Bereich am Anfang war ich aktiv. Mehr ich höre noch am Anfang alles, was handgemacht ist. Also von Klassik über Rock-Hard-Rock, Metal bis Blues, Singer-Songwriter. Hauptsache das handgemacht.
Gut, und der hat ja etwas rausgesicht vom Lana Del Rey Videogames. Wie wird denn das passen?
Ja, ich habe gemerkt, ich wollte den Zuhörern nicht am Rock-Metal-Bereich etwas zumuten an. den Song wurde besser thematisch gepasst, du hier.
Okay, dann hast du mal Statuen vom Lana Del Rey Videogames. Herr König, so vielmals merci für den Besuch am Studio.
Gerne geschehen.
An dir auch alles Gutes.
Merci.